Drei Branchen stehen heute bei uns im Fokus. Der Bankensektor, die Automobilbranche und Lithiumunternehmen. Willkommen zu Maidons Meinung. Hallo Alfred.
Hallo. Ach, ist das so?
Ja, die drei Branchen, da spielt momentan die Musik, ob im Positiven oder Negativen.
Da bin ich ja gespannt.
Bist gespannt, was du uns mitgebracht hast. Wir starten mit dem Bankensektor, weil der in den letzten ein, zwei Wochen wirklich extrem im Fokus stand. Vergangenen Freitag ausgelöst, mal wieder ein kleines Bankenbeben durch die Deutsche Bank. Waren das Hedgefonds, die hier so ein bisschen versucht haben, den Kurs zu drücken? Was ist eigentlich genau passiert oder was steckt wirklich dahinter?
Also man könnte jetzt sagen, es ist gar nichts passiert, aber natürlich ist was passiert. Das mit den Hedgefonds stimmt wahrscheinlich auch, denn am Freitag in der letzten Woche sind auf einmal die Kreditausfallprämien der Deutschen Bank recht stark angestiegen. Ich denke mal, man kann diesen Markt sehr leicht beeinflussen und das war vielleicht auch gewollt. Und am Montag ist da so ein bisschen Panik aufgekommen durch diese erhöhten Ausfallversicherungen, dass irgendwas bei der Deutschen Bank nicht stimmen könnte. Und sofort waren natürlich einige da und haben gesagt, ja, die Deutsche Bank ist ja sowieso angeschlagen gewesen und steht auf wackeligen Beinen, so ein bisschen wie die Credit Suisse. Und im Moment ist es ja so, dass sich solche Gerüchte schnell verbreiten, natürlich auch ausgelöst durch die zunehmende Stärke der Social Media, die es ja damals in der Finanzkrise noch gar nicht in dem Ausmaß gab. Und so sind solche Gerüchte natürlich schnell unterwegs, verbreiten sich schnell und schüren die Angst. Ohnehin ist diese Bankenkrise, glaube ich, so ein bisschen oder stärker in den Köpfen der Anleger als tatsächlich in der Realität. Und das hat dazu geführt, dass der Kurs der Deutschen Bank gefallen ist. Und wenn deine Aktie erstmal fällt, dann löst das noch mehr Ängste aus. Zeitweise war die Deutsche Bank am Montag 15% im Minus. Und die Leerverkaufspositionen sind massiv erhöht worden. Also das war schon so eine Short-Attacke unter Ausnutzung dieser allgemein sehr schwachen Situation. Und ja, das hat dazu geführt, dass dieser Kursverlust sehr groß war. Wurde dann zeitweise oder größtenteils wieder aufgeholt. Auch gestern sind die Kurse dann wieder gestiegen. Aber man sieht es längst nicht ganz. Die Aktie ist immer noch nahe ihrer Tiefstände. Mal sehen, wie das weitergeht. Aber nochmal, wir haben keine echte Banken oder es ist schon gar keine Finanzkrise. Wir haben eine oder zwei unabhängige Ereignisse gehabt. Einmal die Silicon Valley Bank, dann die Credit Suisse. Und alles andere ist eigentlich eher ja, gewollt, gemacht in den Köpfen. Und bleibt nur zu hoffen, dass sich das nicht auf die echte Situation durchschlägt. Denn das kann natürlich auch passieren. Genauso wie sich Nachrichten schnell verbreiten, werden auch Gelder schnell abgehoben. Das hat früher auch länger gedauert. Heute zwei Mausklicks und schon ist mein Geld bei der Bank weg. Und das kann dazu führen, dass natürlich tatsächlich aus solchen Krisen in den Köpfen reale Krisen werden. Und, aber es sieht so aus, als wenn die meisten Kundengelder doch da geblieben sind, wo sie sein sollen und nicht abgezogen worden sind. Also insoweit kann man nur hoffen, dass sich die Lage in den nächsten Tagen doch mehr entspannt.
Hat sich ja, wie du sagst, auch gestern schon wieder ein bisschen entspannt, weil das war ja am Freitag eben mit dem Ausfall.
Wie heißt das? Genau. Das fällt mir gerade wieder nicht ein. Die
Kreditausfallprämien, CDS. Die sind am Freitag eben in die Höhe geschnellt und dann ist die Aktie gefallen und gestern ist das Ganze dann wieder schon ein bisschen.
Genau,
schon
ein bisschen am Freitag war der sehr große Kursschutz, genau.
Ja. Ja. Und gestern hier. Heute, oder jetzt seit gestern wird das Gerücht gespielt, ist kein Gerücht mehr, sondern jetzt ist es ja sicher. First Citizens Bank Shares übernimmt die SVB, die Silicon Valley Bank, die ja eben hier pleite ist. Und wir sehen die Reaktion. Offenbar freut sich die Anleger über das, was man sich einverleibt.
Erstaunlich, ein neues Mehrjahreshoch sogar. Das ist für eine Bank in dieser Zeit doch sehr ungewöhnlich. Aber der Deal war wirklich gut. Man hat nicht die komplette Bank übernommen, sondern hat sich quasi nur die sicheren Teile rausgegriffen. Der Rest bleibt bei der Aufsichtsbehörde, also in erster Linie die Kundeneinlagen. Und die hat man auch noch mit einem ordentlichen Abschlag bekommen. Also das war wirklich ein großer Deal. Die First Citizen Bank Shares hat schon in letzter Zeit oft sich so Reste von Banken einverleibt. Und das Geschäftsmodell funktioniert offenbar ganz gut. Man sieht es, die Aktie über 50% gestiegen. Und das zeigt natürlich auch, dass die Silicon Valley Bank jetzt nicht wirklich komplett am Ende war. Man hat tatsächlich sich verspekuliert. Jetzt nicht mit irgendwelchen wilden Finanzderivaten, sondern tatsächlich mit US-Staatsanleihen, also mit den sichersten Anlagen, die es eigentlich gibt. Man hat nur mit den Laufzeiten ein bisschen daneben gelegen und hatte zu wenig Cash. Also das war ein Managementfehler. Die Bank ist im Prinzip gesund. Jetzt hat sich diesen gesunden Teil, die First Citizen, geschnappt. Und damit ist die Sache auch vom Tisch. Und ich denke mal auch, dass jetzt auch die anderen Regionalbanken, die ja im Feuer standen, so ein bisschen aus der Schusslinie kommen. Und wie gesagt, jeder Tag, der ruhig bleibt, ist jetzt ein guter Tag. Und hoffen wir, dass es auch tatsächlich so kommen wird.
Die Credit Suisse wird ja auch übernommen von der UBS. Also eigentlich sind diese Feuer alle jetzt wieder gelöscht.
Ja, sieht zumindest im Moment jetzt so aus. Wird versucht, noch ein paar Brandherde zu legen von einzelnen Finanzjongleuren, aber hoffen wir mal, dass das auch mal ein bisschen abnimmt, denn wenn man sieht, dass das nicht funktioniert, dann wird man davon auch Abstand nehmen.
Sucht man schnell wieder das nächste Opfer vielleicht. Wir blicken mal auf Tesla an der Stelle, verlassen also den Bankensektor, schauen auf die Automobilbranche. In der Grünheide habe ich gelesen, 5.000 Autos schon in der Woche wurden produziert. Damit hatten wir schon mal die Hälfte dieses 10.000 Autoziels.
Genau, man hat schon mal 250.000 im Jahr. Das ist schon eine ganze Menge. Und was besonders erstaunlich ist bei Tesla, sind die jüngsten Zahlen, die man so hört. Gerade in Europa extrem gute Verkaufszahlen. Jetzt kamen gerade nochmal die neuesten Zahlen aus China, die auch sehr gut darauf hindeuten, dass das erste Quartal doch erstaunlich stark wird. Hier haben wir mal die Zahlen im Vergleich. Das sind die Zahlen von Schweden, Norwegen, Spanien und Holland. Warum diese vier Länder? Weil das die einzigen vier Länder sind in Europa, die täglich ihre Verkaufszahlen melden. Da kann man nämlich sehen, die Zahlen gehen, glaube ich, bis gestern. Das sind die, das ist das erste Quartal. Die kumulierten Verkaufszahlen, das Grüne ist Tesla, wie man sich vorstellen kann. Wobei das Erstaunliche ist, das Gelbe ist Volkswagen. Tesla hat in diesen vier Ländern in diesem Jahr doppelt so viele Elektroautos verkauft wie Volkswagen, mehr als doppelt so viele. Und das ist bemerkenswert. Und man sieht auch gerade im März nochmal dieser erstaunliche Anstieg. Wenn diese Zahlen sich in den anderen Ländern auch so niederschlagen sollten, die großen Länder sind hier Deutschland und Frankreich, das sind so die beiden führenden europäischen Nationen, dann kann man sich vorstellen, dass das erste Quartal doch sehr gut gelaufen ist. Witzigerweise habe ich vor wenigen Tagen auch noch einen Brummifahrer getroffen, der Teslas transportiert hat von Barcelona nach Berlin, was ziemlich erstaunlich ist, weil es ist doch recht weit. Also der war 3 Tage unterwegs. Er hat gesagt, die Häfen in Seebrücke und in Slowenien hat man noch einen Hafen. Die sind so belegt, dass man jetzt schon Autos nach Barcelona liefern muss, um sie dann von da aus mit dem LKW eben nach Berlin zu bringen. Also die Nachfrage ist wohl doch höher, als die meisten gedacht haben. Und wie gesagt, wenn man diese Zahlen auf die anderen Länder überträgt, dann dürfte das erste Quartal auch sehr gut gewesen sein.
Da sind wir noch in Norwegen, alleine für sich, ohne Spanien, Holland und
ja, Co. Norwegen ist jetzt wirklich ein kleines Autoland, aber es ist ein besonderes Autoland, weil man nämlich fast 100% oder 90% Elektroautos hat, schon seit einiger Zeit. Und deswegen ist es umso erstaunlicher, dass in einem solchen sehr weit entwickelten Elektroautoland Tesla im März einen Marktanteil hat von 50% an allen Autos, was eigentlich kaum zu glauben ist. Volkswagen kommt gerade mal auf 11%. 6.000 Autos sind jetzt nicht viel. Wie gesagt, ein sehr kleiner Markt, aber eben ein sehr etablierter Markt. Und umso erstaunlicher, dass Tesla da den Markt dann noch mal erhöhen kann. Man war runter bis auf 30%, so unter 30%. Jetzt ist man wieder bei über 50. Klar, ein Monat ist jetzt nicht sehr aussagekräftig, aber es ist zumindest eine klare Tendenz.
Kann man erkennen, warum dieser starke Anstieg seit 2-3 Wochen in diesen vier Ländern jetzt, aber das wird ja wahrscheinlich bei anderen auch so sein, liegt das an den Preissenkungen?
Wahrscheinlich. Das hat sicherlich eine große Auswirkung gehabt, denn je weiter der Preis runterkommt, desto größere Käufergruppen erschließt man sich natürlich und die Preissenkungen waren ja doch recht ordentlich. Und vielleicht haben auch viele so ein bisschen im Hinterkopf, ja, vielleicht bleiben die Preise nicht ewig so tief, also jetzt schnell noch einen Tesla kaufen. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch am Ende so, man hat gute Autos und jetzt auch noch zu sehr günstigen Preisen vergleichsweise. Ja, und da setzt sich eben Qualität durch.
Gut, bald wissen wir dann auch die gesamten Märzzahlen, der endet ja in dieser Woche.
Genau, die Zahlen werden wahrscheinlich am Wochenende veröffentlicht. Und da bin ich mal gespannt, ob die Prognosen nicht vielleicht doch deutlich übertroffen werden. Natürlich, Europa ist jetzt auch nicht alles, aber die chinesischen Zahlen waren, wie gesagt, auch sehr gut. Und ja, die Aktie hält sich so ein bisschen in Abwartestellung. Bin ich mal gespannt, wie es dann nächste Woche wird, wenn dann die Zahlen letztendlich da sind.
Gut, dann blicken wir da nochmal drauf und schauen jetzt auf Ford. Die haben ja bei der jüngsten Zahlenvorlage schon ein bisschen her im Bereich E-Mobilität einen Verlust von 3 Milliarden vermelden müssen. Denkst du, Ford wird es schaffen, das Ruder rumzureisen hier in die positive Richtung oder wie schätzt du die Lage ein?
Also man wird sicherlich mehr Elektroautos verkaufen, aber das Interessante ist, dass Ford tatsächlich jetzt mal gesagt hat, als erster Autokonzern, was man mit seinen Elektroautos verdient oder besser gesagt, was man eben nicht verdient, was man verliert. Und das ist schon eine Menge. Also es waren 2 Milliarden, glaube ich, im letzten Jahr Minus mit Elektroautos. Und in diesem Jahr sollen es 3 Milliarden werden, sogar noch mehr, obwohl man die Stückzahlen hochfährt. Das ist eine Bruttomarge. Ich glaube, wir haben es sogar mal da, die Zahlen. Genau, da sieht man es. Die Verkaufszahlen 21 waren es 61.000 Autos, letztes Jahr 96.000 Elektroautos. Das ist nicht viel. Das ist bei Ford ein sehr geringer Anteil. Aber die Verluste, das sind die Umsätze, 3 Milliarden im letzten Jahr mit Elektroautos, 5 Milliarden in diesem Jahr. Und ja, die Verluste sieht man da, 2 Milliarden im letzten Jahr und in diesem sollen es dann sogar 3 werden. Das ist eine Marge, eine Bruttomarge von -40%. Und das ist deutlich mehr, ich habe mal nachgeschaut, als Tesla vor vielen Jahren vergleichbare Stückzahlen hatte. Da war die Marge deutlich höher, zwar auch im negativen Bereich, aber längst nicht so negativ. Und man muss ja berücksichtigen, jetzt sind die Batteriepreise sogar noch gefallen im Vergleich zu vor 4, 5 Jahren, als Tesla auf dem gleichen Niveau war. Also das ist schon schwierig oder ich will nicht sagen unmöglich, aber da in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und das Problem ist ja, dass wenn die Preise jetzt noch weiter gesenkt werden von Tesla oder für wem auch immer, die Margen ja noch weiter runterkommen. Also es wird schwer für die etablierten Hersteller tatsächlich mit Elektroautos in die schwarzen Zahlen zu kommen. Im Moment ist es so dabei Ford, dass die Verbrennererlöse dieses Minus mehr als ausgleichen. Ford gewinnt unterm Strich. Aber je höher der Elektroanteil wird, desto höher wird natürlich auch das Minus im Gesamtkonzern. Und das wird eine Gratwanderung, die schwer zu schaffen ist.
Gleich blicken wir noch auf den etablierten Autobauer, jetzt aber noch auf BYD. Da mehren sich ja so langsam die Anzeichen, dass man doch vielleicht unter der nachlassenden Nachfrage leiden könnte. Zumindest heißt es, dass in mehreren Werken in China die Arbeit gekürzt wird.
Wurde. Ja, das war wieder so eine Information aus gut informierten Kreisen, gern genommen und auch gerne weiterverbreitet. Von BYD gab es dazu keine Stellungnahme. Es gab jetzt gerade neue Zahlen aus China von der letzten Märzwoche. Und dies zeigt eigentlich ein ganz anderes Bild. Rekordverkäufe im März in dieser einen Woche. Und auch der März wird sicherlich deutlich besser als der Februar. Klar, BYD muss noch einiges aufholen, um wieder auf diese Zahlen zu kommen, die man im letzten Jahr hatte. Aber der Start in China, der Januar war schwach, aber Februar und März deuten schon wieder in eine ganz andere Richtung. Die Nachfrage insgesamt nach Elektroautos in China ist groß und BYD dominiert weiter den Markt nach Belieben. Ob jetzt da Produktionskürzungen stattgefunden haben, es ist ja auch immer so, dass öfter mal auch die Produktion runtergefahren wird, um die Anlagen zu modernisieren, das weiß man alles nicht. Unterm Strich läuft BYD nach wie vor extrem rund, die Verkaufszahlen passen und auch hier wird man Anfang des Monats, dann Anfang nächster Woche Zahlen vom März bekommen und dann weiß man sicherlich auch mehr.
Da liegen Fakten vor und nicht nur Spekulationen.
Genau, die Aktie hält sich auch sehr gut, aber wie gesagt, eigentlich müsste da viel mehr drin sein. Aber da muss man mal sehen, dass das Börsenumfeld auch wieder ein bisschen stabiler und besser wird. Und ich glaube, auch dann wird die Aktie wieder Fahrt aufnehmen.
Dann, wie versprochen, noch ein Blick auf Volkswagen an der Stelle. Was spricht denn für ein Investment bei Volkswagen momentan? Frag mal so.
Also ja, die schönen Gewinne aus der Vergangenheit, aber das nützt ja nichts, denn Vergangenheit ist an der Börse relativ wenig wert. Es geht um die Zukunft und ja, da sieht es wirklich ähnlich aus wie bei Ford. Und das Interessante ist ja, dass Ford ja auch die MEB-Plattform von Volkswagen benutzt. Also, dass die Erlöse bei Volkswagen bei Elektroautos wahrscheinlich eher so sind wie bei Ford oder Ford relativ ähnlich sind. Also auch Volkswagen wird Minus machen mit seinen Elektroautos und da gilt das Gleiche. Wenn die Stückzahlen hochgefahren werden, klar, dann wird das Minus hoffentlich kleiner. Bei Ford ist das im Moment noch nicht der Fall, aber das muss man schaffen, denn sonst wird es auch schwer, diese satten Gewinne, die man eh nicht halten wird vom letzten Jahr, dass man zumindest überhaupt einen Gewinn halten wird in den nächsten Jahren. Und daher sehe ich da relativ schwierige Zeiten auf Volkswagen zukommen, auf alle etablierten Hersteller. Und insoweit hilft das
der ID4
ein bisschen.
Tour.
Ich meine, es ist ja schön, dass VW gesagt, jetzt nochmal sagt, wir bringen den ID to all. For all müsste es ja eigentlich heißen, aber das wäre dann der ID4, den gibt es ja schon. Egal, über den Namen kann man streiten. Das Auto soll unter 25.000 Euro kosten. Das ist schön, dass es das gibt. Wobei billig ist das jetzt wirklich auch nicht. Es ist ja, sieht ja ein bisschen aus wie ein Polo. Und ein Polo für 25.000 Euro ist jetzt nicht so günstig. Aber das Problem ist natürlich, dass das Auto erst 2025 kommt. Ich denke mal sogar erst 2026, also das sind noch ein paar Jahre hin. Und bis dahin wird sicherlich Tesla auch seine New Generation, das neue Auto haben, was dann wahrscheinlich auch auf dem Preisniveau liegt und was dann sicherlich auch wieder bessere Leistung hat. Also da hängt man immer ein bisschen hinten dran. Und die Frage ist, ob VW diesen Preis halten kann. Ich kann mich erinnern, als der ID.3 vorgestellt wurde vor, ich glaube, 3 Jahren, hieß es auch unter 30.000 Euro. Und jetzt liegt man bei 40, sogar teilweise über 40 oder weit über 40.000 Euro. Also Ankündigungen kann man viel, aber das dann noch umzusetzen zu den Konditionen ist immer noch eine andere Sache. Insoweit muss man das mal abwarten. Und wie gesagt, es kommt auch ein bisschen spät.
Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, 2030, da kann ja der Automarkt nicht nur von Tesla und vielleicht BYD dominiert werden. Da werden doch weitere Player trotzdem irgendwie mitmischen.
Naja, es gibt mittlerweile einige Analysten, die sagen, warum sollte der Automarkt sich nicht so entwickeln wie der Markt für Mobiltelefone? Wir hatten ja bei Mobiltelefonen, also vor den Smartphones, auch 10, 15 Hersteller. Was gab es da alles? Motorola, Siemens, unterschiedliche Geräte zum Klappen, zum Schieben. Jetzt haben wir eigentlich ein Gerät, also die sehen ja alle gleich aus, die Handys, die Smartphones. Und wir haben einen Marktführer, das ist Apple, der teure Geräte verkauft, aber auch eben gute. Vielleicht wird Tesla die Apple der Automobilbranche. Also zumindest so als Gedanke. Vielleicht zum Samsung. Und ja, die Plätze 3, 4, 5, die, da sind ja auch bei den Smartphones viele Chinesen. Da wird es bei den Autos wahrscheinlich auch einige Chinesen geben, die relativ groß werden. Also, ob das der Markt so bleibt, wie er ist, das wird nicht so sein. Er wird sich massiv wandeln. In welche Richtung, wird man sehen. Aber die Idee ist gar nicht so falsch, dass es so ein bisschen Richtung Smartphone geht. Es geht letztendlich beim Auto auch darum, habe ich die richtige Software, die richtige Technologie. Und Statussymbol wird das Auto bleiben, ist ja das Smartphone auch. Und das Statussymbol Nummer 1 ist Apple. Und wer weiß, vielleicht gibt es da Parallelen im Automarkt.
Dann schauen wir jetzt auf die dritte versprochene Branche, den Lithium-Sektor. Und wir schauen auf Liontown Resources, denn die haben gesagt, nö, wir möchten nicht übernommen werden. Zum dritten Mal ein Angebot von Albemarle abgelehnt. Und die Aktie
Das ist schon wirklich interessant. Meine Albemarle ist jetzt ja keine kleine Nummer, einer der größten Lithium-Produzenten der Welt. Und eigentlich freut sich jeder kleine Lithium-Firma, wenn man ein Angebot bekommt von so einer großen Hausnummer. Aber Liontown hat es zum dritten Mal gesagt, auch der erhöhte Preis auf 2,50 australische Dollar ist ungefähr das Niveau, wo wir jetzt sind. Ist uns zu niedrig und wir wollen das einfach nicht. Liontown ist relativ groß, hat ein großes Projekt in Australien, ist relativ kurz vor der Produktion. Soweit natürlich ja, interessant für alle Produzenten, die natürlich ihre Produktion erweitern müssen. Aber dieses Nein hat natürlich Folgen, denn jetzt ist die ganze Branche natürlich dadurch aufgewertet worden, dass natürlich jetzt viele Lithium-Explorer sagen, ja, das kann man sich durchaus mal leisten, nicht zu jedem Preis übernommen zu werden. Und die Produzenten müssen jetzt mal aufpassen, dass sie tatsächlich neue Projekte auch bekommen. Also das wird schon Schwung für die ganze Branche auslösen. Die Aktie heute um ja, über 60% gestiegen in Australien und auch jetzt in Deutschland. Ist jetzt keine Aktie, die ich jetzt präferieren würde, aber für die ganze Branche natürlich enorm wichtig.
Kommt wieder Übernahmefieber in die Branche. Glaubst du, es wird ein viertes Angebot noch geben oder ist das jetzt erstmal vom Tisch?
Man orientiert sich. Also ich glaube, dass man jetzt bei Albemarle erstmal so ein bisschen doch vielleicht die Nase voll hat und sagt, also jetzt machen wir erstmal mal Pause. Mhm. Es gibt ja noch andere spannende Lithiumfirmen, vielleicht schaut man da mal eher.
Die Frage schließt sich dann eben jetzt an. Wir sehen Standard Lithium heute auch, ich meine im Vergleich natürlich nicht so stark, aber 9%, über 9% im Plus. Du sagst, die Branche wird aufgewertet und auch Standard.
Ja, aber da gab es tatsächlich auch News sogar heute. Und zwar hat man gemeldet, man ist gerade dabei, sein Projekt zu erweitern in Texas. Und ist es überhaupt Texas? Ja, ich glaube, es ist schon Texas. Ja. In Nordamerika, um da nichts Falsches zu sagen. Und da hat man die ersten Bohrergebnisse vorgelegt und die sind sehr, sehr gut. Über 600 Milligramm Lithium pro Liter. Das sind die besten Ergebnisse, die jemals in Nordamerika gemeldet worden sind. Insoweit sehr vielversprechend, dass dieses Projekt doch noch sogar deutlich größer wird und deutlich werthaltiger wird, als es ohnehin schon ist. Insoweit dieser Anstieg gerechtfertigt. Aber man sieht ja, im Prinzip ist die Aktie immer noch am Boden. Und wie gesagt, diese Liontown-Geschichte dürfte auch bei Standard und anderen Werten für ordentlich Dynamik sorgen.
Und dann könnten dann auch ein paar Firmen anklopfen, die eventuell Interesse.
Es gibt ja insgesamt bei Standard gibt es schon genug Interessenten. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Lithiumfirmen am Ende des Jahres nicht mehr allein sein werden. Besser denn, man lädt alle Angebote ab, aber irgendwann wird man auch mal eins annehmen.
Dann schon noch auf Lift Power. Auch damals länger nicht mehr drauf geguckt. Man hat ja erfolgreich Aktien platziert. Ich glaube 2,6 Millionen
Aktien. Genau, man hat insgesamt sogar, man wollte eigentlich 30 Millionen Dollar einsammeln, man hat immer noch so eine Mehrzuteilungsoption, das ist bei Kapitalerhöhungen so üblich, die ist auch noch ausgeschöpft worden, das heißt, man hat jetzt 35 Millionen kanadische Dollar an frischem Kapital, um sein Bohrprogramm zu starten, das wird jetzt auch in Kürze passieren. Lift Power hat ja insgesamt 5 Lithium-Projekte, bei einem wird jetzt das Bohrprogramm in Kürze gestartet, bei einem anderen dann wahrscheinlich im Mai in etwa. Jetzt ist das Geld auch dafür da, um ausreichend und vor allem auch schnell bohren zu können, um gerade die Ergebnisse, die man bei dem Yellowknife-Projekt hat in Kanada, um Diese Ergebnisse sind teilweise 40 Jahre alt, um die nochmal zu aktualisieren. Die werden wahrscheinlich auch noch besser werden, weil man heute viel bessere Möglichkeiten hat. Unterm Strich muss man sagen, LiftPower auf dem aktuellen Niveau. Klar, der Kurs sieht optisch hoch aus, 5 Euro, aber es gibt eben sehr wenig Aktien. Also der Börsenwert liegt bei 200 Millionen, mal zum Vergleich. Standard Lithium liegt bei 500, 600 Millionen. Viele Lithium Explorer haben schon Bewertungen von 1 Milliarde. Und jedes Projekt alleine von den 5 könnte, wenn es funktioniert, einen Wert von 1 Milliarde haben. Also selbst wenn nur 2 Projekte erfolgreich werden, bin ich bei 2 Milliarden. Das ist das 10-fache vom jetzigen Wert. Also da ist noch so viel Luft nach oben. Wie gesagt, der Aktienkurs ist optisch teuer, aber das ändert nichts an der sehr günstigen Bewertung. Gerade jetzt aktuell, die Aktie war schon mal mehr als doppelt so hoch, hat sich halbiert. Und ja, jetzt mit diesem frischen Kapital im Rücken kann man richtig durchstarten. Und ich glaube, da wird man noch einiges hören in den nächsten Wochen oder sogar Tagen.
Können ja auch als Disclaimer nachschicken, das ist natürlich spekulativ, weil es kann ja auch schief gehen, die Projekte etc.
Natürlich, alle Lithium-Explorer sind hochspekulativ, weil selbst wenn ich 5 Projekte habe, können auch 5 Projekte nicht funktionieren. Das, klar, die Wahrscheinlichkeit ist größer, je mehr Projekte ich habe, dass da 1 oder 2 dann auch in Produktion gehen eines Tages, aber natürlich, klar, hochspekulativ.
Dann trotzdem danke für den Moment, für deine Einschätzung und Alfred, für die heutige Sendung. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, bis zum nächsten Mal.